Ja, herzlich gegrüßt zu diesem Abend. Wie schon angedeutet, wiederholt sich das Thema, aber was lebendig ist, ist unwiederholbar. Das geht bis in die Musik hinein so. Ein lebendig gespieltes Musikstück ist noch nie zweimal gespielt worden. Es sei denn, man hört eine CD. Dann hört man es, meint man, zweimal gleich, wobei dann die CD wohl gleich ist, aber das eigene Hören ist dann wieder anders. Frankl hat uns ja ins Stammbuch geschrieben, uns Therapeuten, wer zwei Patienten gleich behandelt, hat einen falsch behandelt. Das würde auch für die Pädagogik gelten, wer zwei Schüler gleich behandelt, hat einen falsch behandelt, vielleicht sogar beide. Davon würde ich mal ausgehen, weil hier nicht mehr vom Leben her gespürt und gedacht wird, sondern vielleicht von einer Idee her, von einem Dogma her, wer weiß woher. Nun war ja beim Jubiläum 50 Jahre Arbogast noch ein Untertitel genannt, nämlich diese Spannung zwischen Flamme und Asche. Bildung, Bildungshaus St. Arbogast, Tradition haben, so ist ja formuliert worden, heißt die Flamme hüten und nicht die Asche bewahren. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Gedanke für Bildung. Bildung heißt die Flamme hüten, das Feuer hüten. Nun heiße ich ja auch mal Funke. Vielleicht hat das eben auch damit zu tun. Und nicht die Asche bewahren. Ja, wir haben dem ja mal nachgeforscht, woher der Name kommt. Und meine Ururvorfahren waren eben Köhler. Also die haben die Kohle, die Holzkohle gebrannt irgendwo im Riesengebirge. Also wir wissen schon aus der Familientradition, was es bedeutet, die Flamme lebendig zu halten. Bildung hat sehr viel mit Lebendigkeit zu tun. Und als Gegenüber, nicht als Gegenbegriff, aber als ein Begriff, der Bildung gegenübersteht, wäre von Ausbildung zu sprechen. Ausbildung und Bildung sind nicht das Gleiche. Es ist schon interessant, dass auch viele sogenannte Bildungspolitiker diesen Unterschied nicht einmal mehr kennen, wie mir aus erster Hand eine Bildungspolitikerin dann gesagt hat. Zehnmal einen Vortrag in dieser Richtung von mir gehört hat, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass es dort einen Unterschied gibt zwischen Bildung und Ausbildung. Auf diese Spannung möchte ich unbedingt auch eingehen. Ich möchte eingehen auf das Thema Tradition, weil Bildung mit Tradition natürlich auch zu tun hat und auch so ein Haus wie St. Arbogast sich sicher auch gerne in eine flammehütende Tradition einreiht. Weil Bildung eben nicht Ausbildung ist und weil Bildung aber wichtiger ist als Ausbildung, wird auch so ein Bildungshaus wie St. Arbogast in seiner Wichtigkeit gar nicht überschätzt werden können. Weil dort, wo Bildung nicht mehr gepflegt wird, das Leben gefährdet ist. Unbildung ist immer auch Gefährdung des Lebens. Und da wir ja jetzt schon die Spannung herausgearbeitet haben, dass Ausbildung nicht gleichzusetzen ist mit Bildung, merken wir natürlich auch, dass trotz aller Bildungsoffensiven und trotz aller Parolen, dass es ein lebenslanges Lernen geben soll und geben muss, genau dieses lebenslange Lernen, die Humanität, von der müssen wir ja dann auch sprechen, nicht bewahrt und nicht garantiert. Ausbildung ist eindeutig am funktionalen Objekt orientiert. Das sind Gedanken, die schon Friedrich Nietzsche entwickelt hat. Ausbildung, so hat es der berühmte und bekannte Neurologe und Psychiater und Philosoph Tellenbach einmal gesagt, die Ausbildung, sagt er, mehrt das Reich der Zwecke. Also Ausbildung ist zweckorientiert. Und Frankl würde jetzt dazu sagen, und eben nicht sinnorientiert. Bildung ist sinnorientiert, Ausbildung ist zweckorientiert. Nun muss man sich die Spannung bewusst machen, in der wir leben müssen. Wir haben eine Welt geschaffen, die immer mehr von der Technik und von der Objektivität regiert wird, bis in die kleinsten Dinge hinein. Ich meine, wir können und müssen natürlich auch dieses ganze Thema auf dem Hintergrund der Katastrophe von Japan bedenken. Und damit meine ich jetzt nicht die Tsunami-Katastrophe, sondern das, was mit dem Atomkraftwerk dort passiert. Wir wissen ja nicht, wie das ausgeht. Das heißt, wir haben unsere Welt durch Objektivität und Funktionalität durchzogen oder mit Objektivität und Funktionalität durchzogen. Wir müssen diese funktionale, objektive, zweckorientierte Welt irgendwie, wie man im Rheinland sagt, am Laufen halten. Und für dieses am Laufen halten bilden wir Schüler aus. Die Schule, das ist jetzt nicht ein originärer Gedanke von mir, Gerald Hüther hat ihn vor einigen Wochen auch noch einmal genauso formuliert, wir bilden eben unsere Kinder aus für diese Zweckwelt, in der der Sinn sowieso immer mehr verloren geht. Das heißt, die ganze Bildungslandschaft oder Schullandschaft, Ausbildungslandschaft ist eine, die den Menschen in seiner seelischen Qualität, in seiner seelischen Kreativität nicht wirklich ernst nimmt. Ich habe vor 3 Wochen in Salzburg einen ganzen Tag gestaltet mit den Lehrerinnen und Lehrern der katholischen Privatschulen. Und ich habe das Thema mir so selber gegeben, darüber zu sprechen, über die Potenzialität von Privatschulen, die Potenzialität. Und nachher kam eine junge Lehrerin zu mir und sagte, das ist doch alles Utopie. Ja, habe ich gesagt, genau. Genau, das soll es auch sein. Denn wenn wir keine Utopie mehr haben, wenn wir nur noch im Pragmatismus denken, wenn wir nur noch davon ausgehen, was jetzt direkt machbar ist, sind wir schon wieder bei der Machbarkeit und weit entfernt von Bildung. Bildung ist immer auch ein sich hineinbilden in Utopien. Das Leben selbst ist ja, wenn man so will, eine Utopie, weil das Leben selbst mit dem, was ist, nie zufrieden sein kann. Es will permanent mehr Lebendigkeit. Mehr Lebendigkeit heißt aber nicht mehr Funktionalität, nicht mehr Wissen, nicht mehr Information. All das, was man heute sagt, Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft, kann Bildung nicht mehr befeuern, also kann die Flamme der Bildung nicht mehr aufrecht erhalten. Es gibt eine nette Episode, schon viele, viele Jahre zurückliegend, als Heisenberg, glaube ich, den Nobelpreis bekommen hat, hat der damalige deutsche Bundespräsident Theodor Heuss die Laudatio gehalten. Das waren gute Freunde. Und dann hat er seine Laudatio so angefangen und hat gesagt, im Gegensatz zu dir habe ich noch ein ordentliches Abitur gemacht. Er war nämlich auf einem humanistischen Gymnasium, während Heisenberg natürlich auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium war. Und das hat doch den Theodor Heuss ein bisschen gekitzelt und gesagt, das muss ich ihm doch irgendwie unter die Nase reiben, auch wenn er Nobelpreisträger geworden ist. Ich habe noch ein vernünftiges und richtiges Abitur gemacht. Bildung hat, und da greife ich schon ein bisschen voraus, aber hole das schon gleich hierher, elementar mit der Mystik zu tun. Die Kenner sagen, der Bildungsbegriff ist in der Mystik entstanden. Bildung hieß dort, Gott in mir ausbilden. Gott in mir ausbilden. Also wenn man von daher schaut, ist Gott das Bildungspotenzial schlechthin. Und deshalb kann ich auch Gott und Leben hier zunächst einmal auf eine Ebene bringen. Ich könnte auch sagen, das Leben in mir lebendiger werden lassen, Gott in mir ausbilden. Oder wenn man es jetzt mehr in der Passivität formuliert, was ja für Bildung, weil sie eben nicht nur machbar ist, sondern auch mit einer gewissen Haltung geschieht. Nicht ich bilde Gott aus in mir. Das tun die Theologen meistens. Die bilden Gott aus, sondern, wie die Mystik betont, Gott bildet sich selbst in mir aus. Gott bildet sich ein. Insofern stimmt es schon, wenn wir sagen, wir sind eingebildet. Und auch das war sehr wichtig, dass Bildung bedeutet hat, natürlich hat das auch etwas mit Bild zu tun, das müssen wir dann auch gleich schon wieder zurücknehmen, weil Bilder ja auch sehr schnell starr werden können. Aber damit sich überhaupt einmal etwas bilden kann, muss etwas feststehen und ich muss immer wieder hingehen können, um es mir anzuschauen, damit ich in meiner Flüchtigkeit nicht das Bild nach meinem Bilde gestalte, sondern dass ich nach dem Bild Gottes gestaltet werde. Das ist ein großer Unterschied. Also braucht es etwas, ja, und jetzt reicht schon unsere Sprache nicht mehr aus, es braucht etwas Feststehendes, aber dieses Feststehende darf nichts Starres sein. Was steht fest und ist doch nicht starr? Also, fest steht, wir sind lebendig. Und jetzt merken Sie, wie hier die Sprache nicht ausreicht. Das steht eben nicht fest, dass wir lebendig sind. Wenn es feststünde, wären wir nicht lebendig. Okay, also, aber auf jeden Fall geht es darum, es muss etwas, ja, wie sollen wir es beschreiben? Es muss etwas da sein, es muss etwas Bestand haben. Wenn ich wieder hinschaue und dann ist wieder etwas anderes da, woran soll ich mich bilden? Gibt es so etwas, das in aller Veränderung eine Kontinuität bewahrt, sodass ich hingehen kann und nachschauen kann, woran ich mich bilden kann, woran ich mich ausbilden kann? Das heißt, es braucht etwas oder jemand, der eine höhere Kontinuität hat, als ich das haben kann und auch meine psychische Qualität und auch meine rationale Qualität haben nie diese Kontinuität, dass man sich daran wirklich bilden kann. Hier spreche ich auch aus psychologischer Sicht, wenn ich zum Beispiel meine eigenen Gefühle als mein Gegenüber hernehme, an denen ich mich dann bilde, um glücklich zu werden, nicht die Glücksgefühle auszubilden, da werden sie verzweifelt. Nichts ist so instabil wie die Gefühlslage. Und wenn man dann versucht, immer wieder bestimmte Gefühle zu produzieren, um dann, wenn ich bestimmte Gefühle habe, mich glücklich wähnen zu können, ja, dann ist man auch dabei, Gefühle auszubilden, Gefühle zu produzieren, Gefühle zu machen. Und am besten helfen dazu dann Suchtsubstanzen oder Medikamente. Da kriegen Sie die Gefühle einigermaßen stabil, aber sie sind dann auch sehr, sehr fad. Deshalb ist Bildung ein ganz, ganz lebendiges inneres Geschehen, ist nicht zu verwechseln mit Wissen, ist nicht zu verwechseln mit Information. Bildung hat mit dem Herzen zu tun. Wir sprechen auch von Herzensbildung. Und Bildung hat ganz viel mit einer Quelle zu tun, über die wir selber nicht verfügen. Sonst könnten wir uns nicht bilden. Ausbildung und Bildung sind keine Gegensätze. Aber ich muss schon wissen, in welchem Sinne oder ich sage es mit dem anderen Begriff, in welchem Geist will ich denn das, wozu ich ausgebildet bin, handhaben? Ausbildung ist nur ein Werkzeug. In welchem Geist ich dieses Werkzeug handhabe, ist eine Frage der Bildung. Und das ist der kritische Punkt. Das Werkzeug selbst liefert eben nicht den Geist mit, in dem es gebraucht werden will. Ich kann ein Werkzeug sachgemäß anwenden und ich kann es in einem anderen Geist anwenden. Das Beispiel des Hammers sagt alles. Wenn ich den Nagel nicht treffe, den richtigen Nagel, sondern eben meinen Nagel, oder wenn es noch schlimmer kommt, den Mitmenschen mit dem Hammer, dann ist dann eben die Frage, in welchem Geist ich etwas handhabe. Und da habe ich ganz große Sorgen, dass wir einerseits einen hohen Ausbildungsstandard haben, aber einen noch niedrigen Bildungsstandard, sodass wir gar nicht mehr wissen, in welchem Sinne wir das Ausgebildete handhaben wollen. Ob wir es, um einen ganz alten Begriff herzunehmen, das Ausgebildete im Geist der Liebe verantworten wollen oder etwa im Geist des Machens oder im Geist der Materialität oder im Geist des Erfolges. Darauf komme ich später auch noch zu sprechen. Es gibt viele Quellen, viele Bildungsquellen oder man kann Bildung zur Geldquelle machen. Aus Bildung kann viel Geld gemacht werden. Ob es dann noch Bildung ist, ist eine andere Frage. Bildung kann sehr schnell zur Manipulation werden. Zukunft wird als so eine Bildungsquelle verstanden. Die Schlüsselqualifikationen werden uns genannt. Was wir alles für Schlüsselqualifikationen brauchen. Und wenn man wieder hinschaut, welche Schlüsselqualifikationen werden gebraucht, es sind die Schlüsselqualifikationen, die dem Zeitgeist entsprechen. Durchsetzungskraft, Wissen als Macht, Erfolg, Leistung. Wie ist es mit Einfühlsamkeit? Wie ist es mit Behutsamkeit? Wie ist es mit Nächstenliebe? In der Schule, welcher Geist herrscht in der Schule? Welcher Geist herrscht in einer Klinik? Überall herrscht der Spargeist. Mit dem Spargeist kommt der Kontrollgeist. Und so weiter und so weiter. Es steht so unglaublich viel auf dem Spiel, wenn wir die Bildung als unser lebendiges Gegenüber aus den Augen verlieren und statt Bildung auf Ausbildung und funktionale Bildung setzen. Von daher gesehen leistet natürlich auch so ein Bildungshaus wie Arbogast eine unglaublich wichtige Aufgabe zur Korrektur unseres Zeitgeistes. Der Zeitgeist braucht unbedingt Korrektur und deshalb ist natürlich auch Arbogast ein Ort der Auseinandersetzung, wo wir uns auch sehr intensiv, und ich werde das nachher auch noch im Referat tun, mit dem Zeitgeist noch genauer auseinandersetzen. Bevor wir zum Zeitgeist kommen, wäre es wichtig, ein wenig in die Tradition zu schauen. Wie gesagt, Tradition haben heißt Feuer beim Brennen zu halten und nicht die Asche zu hüten. Es gibt eine ganz lebendige, tief lebendige christliche Tradition, von der ich meine, dass sie für das Gelingen und für das Wohl unserer Welt unverzichtbar ist. Eine christliche Tradition. Und ich unterscheide hier schon zwischen christlicher und kirchlicher Tradition, weil das nicht immer das Gleiche ist. Man kann es aber auch nicht trennen. Man kann das jetzt nicht so sauber chemisch herauslösen. Das ist ein Konglomerat, ein Miteinander. Die Fachtheologen sagen natürlich auch, die wirkliche Kirchengeschichte ist überhaupt nicht geschrieben. Weil es ist nicht die Kirchengeschichte, die man aufschreiben kann und das hat nichts mit den Päpsten und den Bischöfen und so weiter zu tun, sondern die lebendige christliche Geschichte ist immer geschrieben worden, eher gelebt worden, nicht geschrieben worden von denen, die im Sinne Jesu von Nazareth unterwegs waren und in seinem Sinne gewagt haben zu glauben. Und das zieht sich, das ist das Feuer. Und um dieses Feuer geht es uns natürlich auch. Und es gibt eine ganz enorme Spannung zwischen in der Tradition, zwischen den Polen einerseits Tradition und Freiheit. Tradition könnte so klingen, als sei das etwas Unfreies. Man steht in einer Tradition und man ist an dieser Tradition verpflichtet. Sie kennen das ja auch alles. Freiheit, ja, was heißt Freiheit? Heißt Freiheit wirklich, wir fangen gerade mal an? Niemand, keine Generation, keine Theologengeneration, keine christliche Generation hat je bei Null angefangen. Wir haben alle aufgebaut auf dem, was andere schon gelebt haben und gewagt haben. Und zu dieser Flamme gehört sicher auch, woran sie gelitten haben. Das Christliche ist eben auch eine Geschichte des Leidens an dem Zeitgeist. Leiden auch im Sinne der Auseinandersetzung. Und Leiden heißt ja jetzt nicht, eine Leidensmystik zu kreieren, sondern an etwas Leiden heißt, sich nicht abfinden, dass es so ist. Das ist ein Schmerz. Und ich glaube, das hat etwas mit der zutiefst christlichen Situation zu tun, solange das Reich Gottes noch nicht da ist, schmerzt das, was wir so erleben. Weil, um den Apostel Paulus zu zitieren, er einmal gesagt hat, es ist ja noch nicht erschienen, was wir sein werden oder was wir sein könnten. In der Tradition stehen heißt natürlich dann auch in Auseinandersetzung stehen, in der Auseinandersetzung eben mit den Vätern und Müttern, und da streiten sich Väter und Söhne und Mütter und Töchter. Das ist auch die Auseinandersetzung des Klerus mit den Glaubenden. Das gehört mit zur Tradition. Klerus und Glaubende, das ist immer eine Spannungsgeschichte. Im Alten Testament haben sie diese Spannungsgeschichte zwischen Priester und Prophet. Die Propheten waren die Feurigen, die Priester haben immer versucht zu verwalten. Da ist auch sehr schnell in die Theologie oder in die Gemeinde oder wie sie es nun sagen wollen, der Verwaltungsgeist eingezogen, und dem gegenüber stand immer auch das prophetische Feuer. Beides gehört aber zusammen. Viktor Frankl hat uns einmal gesagt, das ist wie wollen Sie das hinkriegen? Blut und Adern gehört zusammen. Adern ohne Blut verkalken, Blut ohne Adern verrinnt. Wir brauchen beides. Deshalb kann es auch nicht darum gehen, einfach aus der Tradition auszusteigen, sondern sich auseinanderzusetzen. Bildung ist, das hatte ich schon gesagt, im Unterschied zur Ausbildung ein lebendiger, vom Leben selbst initiierter Prozess. Bildung ist ein vom Leben selbst initiierter, vom Leben selbst in Bewegung gerufener Prozess. Wo Leben ist, geschieht Lernen, und Lernen will zuallererst um seiner selbst willen vollzogen werden. Also ich lerne nicht, um einen Zweck zu verfolgen, sondern ich lerne, nun kommt es natürlich auch auf den Lerninhalt an, ich lerne, weil der Inhalt, um den es geht, mich berührt und mir Freude macht. Und wo Freude ist und wo Begeisterung ist, kann gelernt werden, bis ins hohe Alter. Und nun glaube ich zutiefst, dass das Leben selbst, um auf die Formulierung einzugehen, oder Gott selbst ein unglaublich tiefer Grund zur Freude ist, und dass deshalb auch das Lernen an Gott und am Leben nie aufhört. Aber dieses Lernen an Gott und am Leben ist nicht das Studieren von Dogmatik und Kirchengeschichte und was auch immer, sondern, das kann später auch einmal dazukommen, sondern das Leben und Lernen mit Gott und an Gott ist eine Erfahrungswirklichkeit. Ich lasse mich ein im Modus der Erfahrung auf die Lebendigkeit des Lebens und auf die Lebendigkeit Gottes. Und wenn wir von Tradition sprechen, dann gilt hier im Besonderen, dass Selbsterkenntnis ist ja auch etwas, was mit Bildung zu tun hat. Selbsterkenntnis, erkenne dich selbst, man hat das schon gehört, Selbsterkenntnis und auch Identitätsfindung gehören zusammen. Wer bin ich? hat mit der Selbsterkenntnis zu tun. Und erst wenn ich erkannt habe, nicht allumfassend, aber doch vom Grund her erkannt habe, wer ich bin, dann kann ich authentisch werden, dann kann ich lebendig bleiben. Und dann gibt es so etwas wie die Möglichkeit, dass ich in jedem menschlichen Leben statt Wissen Erkenntnis vollzieht. Und es kann sogar passieren, dass Erkenntnis zur Weisheit wird. Bildung hat mit Weisheit zu tun und nicht mit Funktionalität. Weisheit ist ein Wissen, das über allem Sach- und Fachwissen oder über alles Sach- und Fachwissen weit hinaus ist. Noch einmal, Weisheit ist das Wissen, in welchem Sinne ich das Gelernte zum Wohle des Mitmenschen und meiner selbst und zur Mehrung der Lebendigkeit und der Humanität einsetzen kann. Bildung geschieht aber, oder diese Auseinandersetzung in der Tradition und die Auseinandersetzung mit der Tradition ist ein Akt von Bildung, geschieht eben in der Auseinandersetzung auch mit dem, was andere uns schon vorgelebt und vorgedacht haben. Es ist eine ganz große Hybris zu meinen, ich habe schon gesagt, wir fangen von vorne an und wir würden jetzt das Rad erst einmal neu erfinden. Auch ein Mozart hat auf Bach aufgebaut und so weiter und so weiter. Und wir wissen das übrigens auch aus der Psychotherapie, dass es durchaus, wenn man selbst in sehr, sehr schweren Lebenssituationen steht, wo man den Eindruck hat, mir ist der Boden weggegangen. Das ist ja wie ein Erdbeben, das dann passiert. Und das gehört ja auch mit zu unserer Erfahrung, dass einem der Boden weggeht. Zum Beispiel, wenn gerade Künstler haben das ja oft erlitten, wenn sie sich mit einem Regime angelegt haben und sie wurden dann des Landes verwiesen. Dann sind sie heimatlos. Und dann haben sie sich beheimaten können in der Tradition des Geistes, in dem sie stehen und arbeiten. Also es gibt auch eine geistige Heimat. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass wir uns geistig wieder verheimaten, in einer guten geistigen Tradition stehend und dass wir nicht wurzellos werden und dass hoffentlich jeder und jede weiß, in welcher guten geistigen Tradition jeder von uns stehen möchte und wer da Vorfahren sind. Also man kann es jetzt aus dem Musikalischen sehen, man kann es aus dem Literarischen sehen, man kann es auch aus dem Christlichen sehen. Und ja, da sind dann auch so die Fragen, wer für mich ist so etwas wie eine leuchtende Flamme in der Geschichte des Christlichen, wo ich sage, daran kann ich mich a. entzünden, immer wieder neu, und b., und das gehört übrigens auch mit zur Flamme, auch erwärmen. Wir müssen uns auch erwärmen können. Das heißt, das muss uns warm ums Herz werden, ganz simpel gesagt. Wenn mir bei einem Gedanken, bei einer Geschichte, wenn es mir nicht warm ums Herz wird, dann ist es die Asche. Für mich. Es kann für anderen die Flamme sein. Nur, ich brauche nicht dort zu suchen, wo die Asche ist, sondern die Flamme soll mich berühren. Und dafür haben wir alle genau dieses Sensorium. Mir wird warm ums Herz. Und dann sind wir schon auf einem richtigen Weg. Was aber ist das Spannende an der Tradition? Bildung geschieht im Gegenüber. Bildung geschieht im Dialog. Und wenn wir mit der Tradition zusammengehen, dann nehmen wir den Dialog mit, mit Menschen, die gelebt haben auf, sondern wir nehmen den Dialog mit dem Geist auf, in dem sie gelebt haben. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man gerade in diesem Sinne Biografien versteht. Und Biografien sind eben auch etwas anderes als das Wissen von Fakten. Ich könnte Ihnen nicht einmal sagen, wann Martin Luther geboren ist. Dieses historische Faktum, ich glaube, ich würde auch die Prüfung nicht bestehen. Gut, wann hat er genau die Thesen angeschlagen? Die Fakten, machen Bildung nicht aus. Der Geist. Und den habe ich verstanden. Und ob das nun 1500 sowieso oder 1500 sowieso war, was soll's. Sie kennen das auch alle, wenn Menschen anfangen, mit Fakten zu glänzen. Da muss man immer schon sagen, Vorsicht, mit der Bildung ist wohl auch nicht so weit. Das ist, wie wird man Millionär, nicht? Da muss man Fakten wissen. Das macht natürlich auch was. Ja? Bildung und Millionär werden und richtige Fakten wissen, dann bringst du es zu was. Merken Sie eigentlich, was da los ist? So lustig das ja auch manchmal ist. Es ist eine solche entsetzliche Reduktion wieder auf das Faktische. Und es wird wieder gezeigt, dass man mit dem Faktischen am besten, am weitesten kommt. Nur mit Fakten wirst du Millionär. Mit Inhalten, mit Bildung gehst du wahrscheinlich in dieser Welt, in der wir leben, leer aus. So, nun kommt aber die Tradition mit dem Anspruch auf uns zu. Sie hat nämlich einen Anspruch. Die Tradition hat den Anspruch, ich will dein Eigenstes sein und ich will dein Eigenstes werden. Tradition, die nicht mehr mit dem Anspruch an uns herankommt, auch etwas von unserem Eigensten zu wissen, wäre keine Tradition im guten Sinne. Sie wäre belanglos. Und deshalb ist es ja auch so spannend und deshalb hört ja auch heute auch die moderne Welt sehr auf die Mystiker, weil das ist ja auch in der theologischen oder in der kirchlichen Bewegung ist ja die Mystik im Moment eine sehr gehörte Stimme. Und die Mystik kommt natürlich mit einem Anspruch auf uns zu und sie sagt uns, wir könnten euch lehren, was euer Eigenstes sein könnte. Und nun gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ich meine, das ist gar nicht so einfach, ob man nun die Teresa von Avila liest. Natürlich spricht sie, die Teresa, oder auch Meister Eckhart oder Johannes vom Kreuz, wenn wir sie so alle nehmen. Sie sprechen natürlich alle im Gewand ihrer damaligen Sprache. Und das stößt viele ab und wenige stoßen durch zur Quelle, zur Flamme. Aber die Flamme, das ist das originäre Wissen um das Lebendige. Und dieses originäre Wissen um das Lebendige, das wird nie weniger. Man könnte fast so sagen, je älter dieses originäre Wissen um das Lebendige ist, desto mehr Zeiten hat es durchdrungen, überwunden, überlebt. Der Zeitgeist kommt und geht und er verändert sich ständig. Aber diese Flamme, das Leben selbst als Quelle der Bildung, das hat ein Kontinuum. Fachleute sagen, jeder Mensch in unserer westlichen Gesellschaft wird heute in eine lieblose Gesellschaft hineingeboren, ob er will oder nicht. Also jeder Mensch, der heute in der westlichen Welt geboren wird, wird in eine lieblose Gesellschaft geboren, ob er will oder nicht, und jeder von uns nimmt an der kollektiven Ungerechtigkeit indirekt Anteil und wir alle profitieren von dieser lieblosen Gesellschaft weltweit. Das ist auch eine Tradition. Und diese Tradition spitzt sich immer mehr zu. Noch einmal, wir werden in eine lieblose Gesellschaft hineingeboren, sind hineingeboren worden. Auch unsere Kinder werden in einen lieblosen Zeitgeist hineingeboren. Und wenn der Zeitgeist alles wäre, was wir ihnen zu bieten haben, okay, ich bin da sehr zuversichtlich, weil auch dann, wenn man um Tradition nicht wüsste, in sich selbst das Leben spürt, und das ist natürlich auch etwas sehr Tolles, dass sich das Leben auch ohne Tradition in jedem von uns zu Wort meldet. Und zwar in seinem eigenen Empfinden. Und das, glaube ich, ist auch das Allererste. Das heißt, auch Menschen, die in eine lieblose Tradition, in eine lieblose Gesellschaft hineingeboren werden, haben eine Sehnsucht nach Liebe, wissen, wie wichtig Liebe ist und leiden, wenn sie Liebe nicht erleben. Wenn ich Liebe erlebe, dann erst, wenn ich es in mir erfahren habe, wenn ich Lebendigkeit erlebe, dann erst kann ich sozusagen den Dialog mit der Tradition aufnehmen. Es braucht ja den Dialog. Also, es geht nicht darum, dass ich sagen kann, geh in die Tradition, schau in die Tradition, dann wirst du lebendig, sondern damit ich den Dialog mit der Tradition aufnehmen kann, muss ich auch meine eigene Lebendigkeit spüren, kennen, denn ich habe ein Kriterium in mir, an dem ich ermessen kann, ob das, was ich im Dialog mit der Tradition eingehe, lebendig ist oder nicht. Jeder spürt das aus seiner eigenen Lebendigkeit heraus. Sonst würde das wieder so bedeuten, die Tradition lehrt uns Lebendigkeit. Nein, die Tradition lehrt uns Lebendigkeit nicht. Die Lebendigkeit lehrt uns das Leben selbst. Und jeder spürt seine Lebendigkeit und jeder hat ein ganz gutes Gespür dafür, wo aus der Tradition mir Leben entgegenkommt und wo nicht, wo mir warm ums Herz wird oder nicht. Wir brauchen aber immer wieder auch Bestätigung von anderen und auch Bestätigung aus der Tradition. Das heißt, diese Lebendigkeit, die jeder in sich trägt, freut sich schon, wenn sie anderes Lebendiges und andere Lebendige entdeckt. Und es tut schlicht und einfach gut, wenn man diese Lebendigkeit auch in der Tradition entdecken kann. Und deshalb ist natürlich auch St. Arbogast ein traditioneller Ort, an dem die Lebendigkeit im Sinne der Begegnung vorkommt. Hier brennt immer noch was. Deshalb kommt man auch gerne hierher. Hier wird einem warm ums Herz. Hier ist man gern. Ich habe ja auch beim Jubiläum gesagt, mir ist ein Wort Jesu eingefallen, man kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verbergen. Und Arbogast liegt natürlich auch auf dem Berg. Und ja, da kommt man dann eben gerne hin. Und Berg ist ja auch dann nicht nur sozusagen ein Ort, wo man hochmütig wird und hoch hinaus will. Das kann man ja auch so sehen, sondern Berg war auch immer der Ort, an dem Gott nahe ist. Da ist der Berg der Offenbarung. Das kann übrigens dann auch im Tal sein. Also das ist natürlich sehr dialektisch, dass dann die Berge, dann steht das Kopf halt, ne? Dann ist halt im Tal der Berg und auf dem Berg ist dann das Tal. Auch hier könnte nur ein ganz kurzer Hinweis für die, die sich mit der Theologie so ein bisschen auskennen. Es hat dann auch sehr schnell in der Entwicklung des Christentums einen Hauptstrom gegeben in der Theologie. Das war dann die Lehre, das ist die Scholastik gewesen, die Lehre, so sagen auch viele, hat dann vor der Liebe den Vorrang bekommen. Die Lehre war wichtiger als die Liebe. Das kann man ganz genau sehen in der traditionellen Entwicklung auch der dogmatischen Theologie. Es ist auch interessant, dass eben dann eben die Scholastik mit ihrer ganzen Schule die Liebe ein bisschen verdrängt hat. Also das heißt, die Erkenntnis hat den Vorsitz übernommen, auch in der Theologie. Die Erkenntnis. Erkenntnis ist aber noch lange nicht Weisheit. Wie sagt der Apostel Paulus, Erkenntnis bläht auf. Und es gibt aber auch eine andere Tradition, das ist eben die Tradition, die Sie alle kennen in diesem wunderbaren Satz von Augustinus, Liebe und dann tu, was du willst. Muss ich in Klammern sagen, ich war vor einigen Jahren eingeladen bei den Augustinern, die haben in Würzburg ein großes, wunderbares Domizil und dann hat dann der Abt zu mir gesagt, Herr Funke, aber bitte erinnern Sie uns nicht an den schönsten Satz von Augustinus. Wir leiden so darunter, nicht Liebe und dann tu, was du willst. Er hat das wirklich von Herzen gesagt. Nicht? Wir merken auch selbst, dass wir ja in der Tradition gefangen sind und eigentlich durch die Tradition gar nicht mehr tun können, was der Liebe entspricht. Wir müssten aus Liebe eigentlich ganz viel verändern, aber wir sind in unserer eigenen Tradition auch ein bisschen gefangen und das ist ein richtiger Schmerz. Also das könnte man auch sagen, es gibt so zwei Strömungen auch in der Kirchengeschichte. Ist auch interessant, dass Martin Luther natürlich Augustinermönch war und er war ein ausgesprochener Meister der Liebeslehre und auch des sinnlichen Lebens. Ich habe dem Josef Kittinger heute Abend schon erzählt, ich habe wieder einen schönen Satz gelesen von Martin Luther, den er gesagt hat: Als ich mit meinem Freund Philipp Melanchthon in Wittenberg Bier trinken ging, haben wir Gott die Reformation machen lassen. Das ist natürlich auch sehr schön. Das hat auch etwas mit Weisheit zu tun, nicht? Also auch mit dem sich zurücknehmen, wir gehen mal lieber ein Bier trinken und lassen mal den lieben Gott die Reformation machen. Und deshalb ist wahrscheinlich auch was draus geworden. Also auch das gehört wirklich zur Bildungsquelle des Lebens und das spielt ja auch in Arbogast eine große Rolle. Und ich glaube, das ist auch ein Gegenüber zum Zeitgeist, sich herausnehmen aus der Aktivität des Machens. Sich herausnehmen aus der Aktivität des Machens. Ich glaube, die Machertradition ist die Tradition der Asche. Und das sich herausnehmen aus dem Machen ist die Tradition der Flamme. Das Kennzeichen der Feuer- und Lebenstradition, das ist auch sehr wichtig, ist dann auch die Durchdringung des alltäglichen Lebens, also die Flammentradition, die Feuertradition, ist die Durchdringung des alltäglichen Lebens mit Bildung. So würde ich das formulieren. Die Durchdringung des alltäglichen Lebens mit Bildung. Und nicht die Trennung, hier ist Bildung und hier ist der Alltag. Nicht die Trennung, hier ist dann Kirche und da ist Alltag. Die Mystiker haben darauf gedrungen, dass der Alltag gestaltet wird vom Glauben. Dass der Alltag gestaltet wird vom Glauben. Jetzt spreche ich einmal vom Glauben. Weil Glaube ist eben nicht wieder das Wissen um irgendwelche theologischen Zusammenhänge, sondern Glauben ist das Vertrauen auf die Lebendigkeit und die Kraft Gottes, die den Alltag durchdringt. Und deshalb hat Bildung immer ganz zentral mit Nächstenliebe zu tun. Wo die Liebe erkaltet, das sagt ja auch der Johannesbrief, die Liebe erkaltet und wo die Liebe erkaltet, da zieht eben der Geist der Machbarkeit ein, da zieht der Erfolgsgeist ein. Da wird nicht mehr gefragt, was jemand empfindet, sondern es wird immer gefragt, was bist du, was kannst du, was hast du für Erfolge vorzuweisen. Und diese Tradition ist eine ganz, ganz problematische. Und die Mystiker haben ernst damit gemacht, den Alltag vom Glauben her zu durchdringen. Und dadurch, und das ist auch wenigen bekannt, gerade dadurch, dass sie so auf den Alltag gesetzt haben, haben sie oft Schwierigkeiten bekommen mit der verfassten Kirche. Ich schaue gerade mal ein Zitat von Meister Eckhart. Er hat dann eben heraus auch gesagt, dass das Leben, dass das Zweckdenken immer mehr überhand nimmt. Das hat Meister Eckhart schon gesagt. Er hat das in Köln damals gesagt. Und Köln war eine aufstrebende Messestadt. Und er hat dann gesagt, alles wird nur noch von dem Geist der Kaufmannschaft beherrscht. So ein Satz, ein Begriff von Meister Eckhart, der Geist der Kaufmannschaft, der alles berechnet auf Geld hin. Vielleicht ist er auch durch Vorarlberg gekommen, Meister Eckhart, nicht? Das heißt also der Geist der Kaufmannschaft. Und das hat er damals schon gemerkt, dass das nicht richtig ist und dass man dann auch Gott verzweckt. Und er hat auch gesagt, Gott kann man eben nicht wie ein Objekt der Erkenntnis behandeln. Man kann Gott nicht lernen. Man kann sich sozusagen in Gott nicht, man kann auch Gott nicht lehren. Vielleicht eines der großen Irrtümer der Kirche, dass man Gott lehren könnte. Gott ist kein Objekt. Und darum sagt Meister Eckhart, bitte ich Gott, dass er mich quitt mache Gottes. Quitt, kennen Sie noch? Quittung ist quitt. Quitt ist Quittung. Das ist ein Begriff, den Eckhart erfunden hat. Ich bin quitt Gottes. Wir sind quitt. Das heißt, ich mache mir kein Bild von ihm. Ich mache ihn nicht zum Objekt. Gott um Gottes Willen. Nicht um irgendeines Vorteils Willen. Und dann sagt er, wenn du Gott wie ein Erkenntnisobjekt behandelst, dann ist es so, als nähmest du einen Mantel, wickeltest ihn um sein Haupt, also den Mantel um Gottes Haupt, und legst ihn unter eine Bank. Und so, meint Eckhart, haben ganz viele Gott eingewickelt, ihn unter die Bank gelegt. Und je nachdem, nach Bedürfnis oder nach Notlage, dann versucht, den wieder rauszukramen, und dann passte das irgendwie nicht ganz zusammen. Und er hat gesagt, viele Menschen sehen Gott an, wie der Bauer seine Kuh ansieht. Der Bauer liebt nicht seine Kuh um der Kuh willen, sondern um der Milch und des Käse willens. Und das ist natürlich auch sehr schön. Also viele Menschen sehen Gott so an, wie der Bauer seine Kuh ansieht, weil die Kuh gibt Milch und daraus kann man Käse machen. Weil Gott, und jetzt ist es, das ist die Frage, sind wir in Gott gebildet, dann verfolgen wir mit Gott keinen Zweck mehr. Ein altes Thema, Gott hat keinen Zweck. Gott ist zwecklos. Aber schauen Sie sich um, gerade in diesem Bereich, auch im theologischen Bereich, wird Gott immer als Zweck angeboten. Man kommt besser durchs Leben, man hat mehr Erfolg und man kann, und das ist, glaube ich, auch Gott ist sozusagen dem Zeitgeist unterworfen worden, weil man mit Gott sozusagen einen Zweck verfolgen kann. Und darum kann es eben überhaupt nicht gehen. Das Leben selbst als Bildungsquelle ist auch das Lernen, dass wir weniger Zwecke verfolgen und doch mehr auf den Sinn unseres Lebens setzen. Eine alte Unterscheidung, die auch bei Viktor Frankl schon eine große Rolle spielt. Das Leben ist zwecklos, aber sinnvoll. Und ich glaube, damit hat Bildung zu tun. Und wir tun auch einer jungen Generation und täten uns selbst auch keinen guten Dienst, wenn wir meinen, Hauptsache eine gute Ausbildung, dann wird sich darüber der Sinn des Lebens schon finden lassen. Es ist das Einschiffen in eine falsche Richtung. Man wird eingespurt in eine falsche Richtung, man wird eingespurt in die Richtung des Erfolges. Hegel hat einmal gesagt, es kann niemand seine Zeit überspringen, der Geist seiner Zeit ist auch sein Geist. Also niemand von uns kann seine Zeit überspringen. Wir stecken alle in dieser Zeit und der Zeitgeist ist auch unser Geist. Und wir müssen da schon sehr aufpassen. Und ich merke das auch, wie schnell ich so im Alltag dann in die Struktur des Zeitgeistes verfalle. Das ist gar nicht so sehr mit dem Sprechen gemeint, sondern an welchen Stellen kommen wir so schnell in Ängste? Ich glaube, der Zeitgeist ängstigt die Menschen sehr. Und zwar taucht die Angst dann sehr massiv auf, wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das erwartet hat. Deshalb ist ja auch zum Beispiel eine Maxime des Zeitgeistes das Planen und das Planen und das Planen. Darüber hat Nietzsche schon gespottet und hat gesagt, also es gehört schon mehr Genie dazu, Geld auszugeben, als zu verdienen. Damit wollte er genau das auf die Spitze treiben. Wir schauen immer und sagen, wir müssen Geld verdienen, dass wir es ausgeben können. Erst dann können wir das, also setzen wir auf das Verdienen. Nietzsche dreht den Spieß um und sagt, es gehört schon mehr Genie dazu, Geld auszugeben, als Geld zu verdienen. Und dann geht er auch noch weiter und sagt, die besten Kräfte weihen wir der Arbeit und nicht der Kunst. Die besten Kräfte weihen wir der Arbeit und nicht der Kunst und nicht der Kultur und nicht der Religion und nicht dem Leben. Leben kommt immer erst zum Schluss. Ich habe das jetzt sehr, sehr handfest und sehr hautnah erlebt mit einem guten Freund, der ein sehr leistungsorientierter junger Mann war, hoffe ich, hat was Tolles aufgebaut, 2 Firmen, sportlich absolute Spitze. Ich habe immer mit ihm gestritten, weil er immer so mit Messgeräten gelaufen ist und gesagt, das musst du auch machen und das ist, dann weißt du genau, wie fit du bist. Gut, ich will das jetzt nicht alles erklären. Und er ist dann ganz plötzlich wirklich in einen Burnout gefallen, das ging über eine Panikattacke beim Laufen, beim Marathonlauf, über eine Panikattacke in eine, ja, ins Burnout, eben eine schwere Depression. Und das hat auch etwas mit Bildung oder Funktionalität zu tun. Wie verstehe ich jetzt dieses Burnout? Als eine Funktionsstörung? Eine Funktionsstörung? So hat ihn der Arzt in der Klinik empfangen und hat gesagt, wir machen Sie hier ganz schnell wieder fit für die Arbeit. Und da ging es ihm noch schlechter, weil er hatte verstanden, nicht jetzt von der Ratio her, sondern vom Empfinden her, genau so darf es nicht weitergehen. Wenn ich so weitermache in dieser Funktionalität, dann rutsche ich sofort wieder hinein. Er muss sich also jetzt, er muss sein Leben verändern. Er muss sein Leben auf etwas ganz anderes, auf etwas viel Elementareres ausrichten als Erfolg und Funktionalität. Und das ist schwer. Und im Grunde hilft ihm jetzt auch seine Erkrankung, denn in dem Moment, in dem er, wir sprechen viel darüber, weil er regelmäßig zu den Gesprächen kommt, immer dann, wenn er, ohne dass er es schon rational merkt, wieder in die Richtung Leistung und Erfolg tendiert, macht die Seele wieder dicht. Die Seele ist weiser als er. Sein Leib, den nehmen wir jetzt einmal dazu, weiß mehr als seine Ratio. Und deshalb kommen wir hier, übrigens ist auch interessant, dass er Physiotherapeut ist und sehr gut ausgebildet war, auch in Osteopathie, all diese Dinge kennt von der körperlichen Wahrnehmung. Und trotzdem kann man seinen Leib zum Körper funktionalisieren, wo man messen kann, dass alles in Ordnung ist, und es ist doch nicht alles in Ordnung. Wir haben auch überhaupt kein Verständnis mehr von Krankheit. Wie gesagt, unser Zeitgeist versteht Krankheit nur als Funktionsstörung. Dass Krankheit auch weise sein kann, um Wege zu zeigen, um zu zeigen, so ist es nicht gut, das muss man wieder verstehen. Und deshalb geht es auch nicht nur darum, Krankheit wegzumachen. Und ich glaube, gerade in der Psychotherapie ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir auch verstehen müssen, welche Botschaft hat eigentlich diese Krankheit oder dieses Leiden. Und ich habe oft genug die Erfahrung gemacht, dass dann, wenn man die Botschaft verstanden hat, dann erst konnte man auch medizinisch, psychotherapeutisch gut arbeiten. So als wenn das Leben sagen würde, wenn ihr mich nicht versteht und was soll ich denn noch tun, damit ihr auf mich hört, wenn ich eingreife in die körperliche Funktionalität, weil ihr euch viel zu sehr funktionalisiert habt. Das ist doch eine spannende Frage. Josef Kittinger hat es ja am Anfang gesagt, hinhorchen auf das Leben. Ja, wie? Wir müssen zu diesem Hinhorchen unseren ganzen Leib neu verstehen. Und deshalb brauchen wir auch eine Bildung des Leibes. Und diese Bildung des Leibes hat eben mit allen unseren Sinnen zu tun. Jetzt könnten wir alle Sinne hier noch, es wird mal wieder ein schönes Seminar werden, glaube ich, über die Bildung der Sinne. Es hat keinen Es hat keinen Sinn, von Bildung zu sprechen, wenn wir die Sinnlichkeit nicht im gleichen Maße fördern wie die Rationalität. Und da schauen wir mal in die Schule. Und da schauen wir mal in unseren Alltag. Wo spielt denn die Zärtlichkeit, die Sinnlichkeit, das Empfinden, das feine Wahrnehmen eine entscheidende Rolle? Gehen Sie mal in die Schule und sagen, ich glaube, mein Kind hört die Töne nicht so ganz klar und sauber. Könnten wir hier nicht einmal Gehörbildung machen? Könnte man nicht Nachhilfe vielleicht mal oder eine Stunde, dass man Förderunterricht für Gehörbildung? Sie kriegen für alles Förderunterricht, für Mathematik, für Rechtschreibschwierigkeiten. Aber glauben Sie, Sie würden eine Stunde für Gehörbildung bekommen? Das ist der Zeitgeist. Ich weiß nicht, ob der je anders war. Aber wir könnten es uns heute leisten. Wir könnten es uns heute in einem hohen Maße leisten, den Leib als Ort der Bildung zu verstehen. Die Quelle der Bildung ist das Leben. Der Ort der Bildung ist der Leib. Auch hier diese feine Unterscheidung zwischen Leib und Körper. Der Körper ist nur die nach außen sichtbar gewordene Seite des Leibes. Was wir sehen, ist der Körper. Aber was den Körper ausmacht, was ihn lebendig macht, was ihn sensibel macht, was ihn sich freuen lässt, was ihn traurig sein lässt, das ist der Leib. Der Körper verbindet uns sozusagen mit der Welt. Aber dass in der Welt Lebensräume entstehen, dafür müssen wir leibhaftig anwesend sein. Und ich finde, das ist, glaube ich, das die Aufgabe, die der Mensch hat, in der Welt Lebensräume zu schaffen. Lebensräume. Keine funktionalen Räume. Natürlich war das auch einmal die ganz tiefe Idee am Anfang der Kirche. Deshalb Kirche als heiliger Raum. Hier sollte Leben geschützt sein. Ich finde die Idee ganz gut. Wir brauchen Lebensräume, wir brauchen heilige Räume, wobei aber heilige Räume nicht bedeutet, dass es dort still wird und wie wir eben heilig definiert haben. Heilig ist das, was lebendig ist. Lebendig unter Lebendigen. Das ist Kirche. Lebendig unter Lebendigen. Und da kommt man dann auch in den Dialog. Und dadurch entsteht auch ein Lebensraum. Aber der Lebensraum, der muss dem Zeitgeist abgerungen werden. Davon bin ich heute mehr denn je überzeugt. Sigmund Freud hat das für sich ja einmal in einem wunderbaren Bild gefasst. Er hat es natürlich von innen gesehen, von der Psyche her betrachtet. Er hat gesagt, mit den Patienten zu arbeiten, das ist so ähnlich wie die Trockenlegung der Zuiderzee in Holland. Das muss man sich ein bisschen auskennen. Die Nordsee hatte ja ganz viel von Holland weggerissen. Nicht erst in den 50er Jahren, als die große Sturmflut war, sondern schon viel vorher. Und dann haben die Holländer angefangen, dort einen riesigen Damm zu bauen und sozusagen der wilden Nordsee das Land, dass die Nordsee ihnen gestohlen hat, der Nordsee wieder abzutrotzen, gilt als eine der ganz großen Kulturleistungen des letzten und vorletzten Jahrhunderts. Vielleicht gar nicht so bekannt, hier sind ja mehr Berge. Und Freud hat eben gesagt, so ist es, so muss ich oft mit den Menschen im Inneren ihrer Seele die Lebendigkeit zurückgewinnen. Das ist wie der Kampf mit der wilden Ostsee um jeden Quadratmeter. Das ist ein wunderbares Bild. Unsere Seelen sind funktionalisiert. Der Zeitgeist raubt uns ganz viel. Und wir brauchen Orte, an denen wir miteinander sozusagen dem Zeitgeist die Räume wieder abtrotzen, damit wir lebendig bleiben. Und von daher auch Impulse ausgehen in unsere Zeit. Ich finde, das hat mich sehr geprägt, auch Viktor Frankl hat uns das immer wieder erzählt, genauso ist es. Und was im Inneren der Seele passiert ist, dass man durch Verletzungen, durch was auch immer sehr unlebendig werden kann, das passiert natürlich auch im Außen, im Zeitgeist. Und wir dürfen uns, glaube ich, nicht verführen lassen, zu meinen, wenn es gut funktioniert, sei es schon lebendig. Funktionalität hat keine Qualität von Lebendigkeit. Es bleibt, so scheint mir, immer eine Versuchung, den Menschen zu funktionalisieren. Macht steht immer im Kontext der Funktionalität. Nicht umsonst, nur um das als Bild noch einmal aufzugreifen, lassen Machthaber ihre Armee immer so wunderschön im Gleichschritt marschieren. Der Mensch als Marionette oder als ferngesteuertes Wesen im Gleichschritt Marsch. Alle die gleiche Bewegung und das fasziniert. Hunderte von Männern im Gleichschritt. Nur im Gleichschritt marschiert man in den Krieg, symbolisch gesprochen. Und es gibt auch einen geistigen Gleichschritt. Ich muss jetzt nicht immer vom traditionellen Krieg sprechen. Wir haben mittlerweile auch einen geistigen Gleichschritt, der hat militärische Qualität. Und dieser Gleichschritt schafft keine Lebensräume mehr. In Arbogast wird der Gleichschritt nicht trainiert. Hier soll jeder selber fühlen können, empfinden können und auf der Basis des Empfundenen vielleicht auch mal etwas sagen können. Und alles, was ein Mensch auf der Basis seines eigenen Empfindens sagt, ist wahr. Es gibt keine objektive Wahrheit. Wo wir Wahrheit objektivieren, haben wir sie schon ideologisiert und funktionalisiert. Es gibt so viel, wenn man das jetzt auf die Dogmatik noch einmal übertragen will, es wird so viel Dogmatik geben, wie es Glaubende gibt. Da hat jeder eben seine eigene Lebendigkeit. Und die ist genug. Mein Lehrer Helmut Thielicke hat einmal gesagt, jede Theologie ist natürlich auch immer krank. Wir Theologen, meint er, liegen alle im gleichen Krankensaal. Das ist nicht schlimm. Problematisch wird es nur, wenn einer von uns aufsteht und den Chefarzt spielt. Das finde ich sehr schön, nicht? Also auch hier wieder diese Gelassenheit. Natürlich können wir uns irren. Was daran ist schlimm? Lieber geirrt und lebendig als unbelehrbar und tot. Der Irrtum gehört mit zur Lebendigkeit. Das ist dann wieder das Thema über das Fehlermachens. Also es ist eine große Spannung da, das haben wir gemerkt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen herausgekommen, um was es geht. Und deshalb komme ich jetzt zum Schluss. Meister Eckhart und die Mystiker waren sehr, sehr zuversichtlich, voller Hoffnung, weil sie davon ausgehen. Nicht gingen, sondern ausgehen. Die gehen ja bis heute. Jetzt merken Sie natürlich auch, was Tradition und Flamme bedeutet. Tradition mit Flamme ist nie vorbei. Also deshalb kann ich natürlich auch sagen, Meister Eckhart sagt uns heute, die Hoffnung besteht darin, dass Gott sich in jeder Menschenseele als Lebendiger selbst gebiert. Gott gebiert sich Und jetzt korrigiert er es schon wieder ein wenig und sagt, nicht in der Seele, das ist viel zu psychologisch, sondern Gott gebiert sich als Seele des Menschen in seinem Innersten. Wir sind alle Gottgeborene. In jedem Augenblick vollzieht sich die Geburt Gottes in uns. Und Meister Eckhart sagt, das ist viel wichtiger, dass Gott in jedem Augenblick in uns geboren wird, als dass er irgendwo mal von Maria in Bethlehem geboren wäre. Von daher hat ja sein Schüler das dann so formuliert, und wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst auch tausendmal verloren. Und verloren heißt hier, du wärst überhaupt nicht lebendig. Das heißt, historische Tatsachen machen uns nicht lebendig. Das Lebendige ist die Einwohnung Gottes als das Leben in meinem Innersten. Und in diesem Innersten oder im Hören auf dieses Innerste kann ich mich bilden. Im Hören auf dieses Innerste. Und das Spannende dabei ist, und jetzt bin ich wieder am Anfang und deshalb auch dann am Schluss, das Spannende ist, dass man dieses Innerste auch hört im Dialog mit dem anderen. Ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir meinen, dieses Innerste sei durch Introspektion, also durch Innenschau zu bekommen. Da, glaube ich, verirren sich ganz, ganz viele Menschen. Das Innerste ist nicht ein Ort im Innen, sondern, jetzt muss ich noch auf Martin Buber noch mal eingehen, das Innerste ist das, was zwischen uns geschieht. Das heißt, Gott gebiert sich, wenn man so will, zwischen uns, im Dialog, im Gespräch, im Aufeinanderhören. Das Hören ist dem Sprechen voraus. Von daher hat natürlich auch der Begriff Gehorsam seinen Ursprung. Gehorsam heißt hören auf dieses innerste Empfinden. Auf dieses innerste Empfinden. Und dieses innerste Empfinden kann mich niemand lehren, das lebe ich. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses innerste Empfinden von uns allen, beim anderen und bei mir selbst ernst genommen wird. Und es beginnt eben schon sehr früh beim Kind. Wir können natürlich das Hören auf das innerste Empfinden nachhaltig stören. Und wer nicht mehr nach innen hört, der muss ja nach außen hören. Und dann hat man eben das Ohr nur am Zeitgeist. Und dann verhungert man. Caspar David Friedrich hat einmal in Bezug auf das Malen gesagt, ein Maler, der nur sieht, was außen ist und nicht sieht, was innen ist, ist kein Künstler. Jemand, der nur hört, was außen ist und nicht hört, was innen ist, ist kein Mystiker, kein Lebendiger. Wobei ich ja schon gesagt habe, dass das Innen jetzt nicht ein Wegtauchen nach innen ist, in dem Sinne, ihr geht mich alles nichts an. Der Mensch ist und bleibt, und das gehört auch zur Bildung, ganz wesentlich dazu, ein Verwiesener auf andere. Alleine kann sich der Mensch nicht bilden. Er kann sich ausbilden, aber nicht bilden. Deshalb ist Bildung immer ein Gemeinschaftsprojekt, auch ein Gemeinschaftserlebnis. Und ich glaube, so war mal Kirche verstanden als ein Bildungshaus, als ein Bildungsort, wo man miteinander sich weiterbildet. Und dafür steht eben auch Arbogast. Und deshalb brauche ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören.